Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Drei Frauen, ein großer Hit, eine ganze Generation mit Ohrwurm. Just More. Damals hat sie als Teil von Wonderwall die Charts gestürmt. Heute steht sie solo auf der Bühne, ehrlich, verletzlich, kraftvoll. Ela Paul. Sie kennt das Rampenlicht, aber auch die Stille danach. Sie schreibt Songs, die unter die Haut gehen und sagt, was sie wirklich denkt. Wie war das eigentlich, plötzlich Popstar zu sein? Was bleibt vom Bandleben? Und wie klingt die Stimme, wenn sie ganz bei sich angekommen ist? Ein Gespräch über Neuanfänge, die Kraft der Musik und darüber, was passiert, wenn man den eigenen Ton wiederfindet. Heute in einer neuen Folge von Schüchtern bis Nüchtern. Herzlich willkommen, Ela Paul.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, liebe Ela, ich freue mich sehr, dass du bei mir bist. Und wir starten auch gleich mit der Frage der Fragen, nämlich es ging ja irgendwann los bei dir. Als Kind, da war der Wunsch, später Sängerin zu werden, sicherlich noch nicht so ausgeprägt. Weißt du noch, was du werden wolltest als Kind, bevor Musik in dein Leben kam?
Eigentlich kam tatsächlich die Musik sehr früh in mein Leben. Also ich stand wirklich schon im Kindergarten auf der Bühne und war auch im Kinderchor und so. Und ich habe letztens noch so ein Poesiealbum gefunden, wo ich tatsächlich als Kind reingeschrieben habe, Sängerin und Schauspielerin.
Tatsächlich? Und das in so jungen Jahren?
Ja, verrückt.
Ja, und dann bist du eingeschult worden und dann stand für dich fest, auch schon in der Schulzeit, wenn es später mal in die berufliche Ausbildung geht, dann werde ich Sängerin?
Ja, also ich fand auch, hätte mir noch andere Sachen vorstellen können, aber das war schon eigentlich immer so der Traum. Also vor allem Schauspielerin.
Ja, das möchten viele werden als Kind, ja, genau. Also Schauspielerin und Sängerin, das ist ja ganz weit vorne. Aber du hast dich dann für die Musik entschieden. Gab es denn ein prägendes erstes musikalisches Erlebnis in deiner Kindheit?
Also ich glaube, ich habe halt wirklich immer gesungen. Aber ich weiß halt noch, dass ich im Kindergarten auf der Bühne stand und dass ich da gesungen habe und ja, alle auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wie toll das war und so. Und ich habe auch in der Familie dann auf Hochzeiten gesungen und so. Und ich glaube, da hat man dann eigentlich schon gemerkt, dass man, ja, dass man das, was man macht, dass das anderen gefällt. So, ja.
Ja, das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man nicht ausgebuht wird, sondern vielleicht sogar der Applaus dann irgendwann kommt, oder?
Ja.
Erinnerst du dich denn noch an den Moment, in dem du gemerkt hast, ich kann wirklich singen und will das auch zeigen? War das dann schon in diesen jungen Jahren der Fall oder ist einem das gar nicht so bewusst gewesen zu der Zeit?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde, weil ich mich gar nicht so sehr als Sängerin sehe, als vielmehr als Songwriterin. Und natürlich kann ich singen, aber eben nicht so wie jetzt manch große Sängerin. Deshalb ist für mich das Singen auch gar nicht immer so wichtig, sondern eher das Geschichten erzählen. Und ich glaube, gerade am Anfang, auch sogar als wir schon Erfolg hatten mit Wonderwall, hatten wir immer so das Gefühl, dass wir ja gar nicht so toll singen können. Und das habe ich dann eigentlich erst später bemerkt. Ich weiß noch, wie ich dann auf die Schauspielschule gegangen bin. Das ist ja viel länger später gewesen. Ja. Und dann so im Vergleich mit den anderen, wenn die gesungen haben, habe ich gedacht, ja, okay, du kannst vielleicht schon singen.
Aber das ist ja eine gesunde Selbstwahrnehmung, wenn man dann auch an sich zweifelt. Das tun ja viele nicht, aber ich kann dich beruhigen, du hast eine tolle Stimme. Aber wie bist du damals Teil von, du hast das ja schon selbst erwähnt, Wonderwall. Wie bist du damals Teil von Wonderwall geworden? Wie kam es denn zur Gründung der Band?
Also Katja und ich waren ja immer schon beste Freundinnen, was heißt immer, seit der 5. Klasse. Und haben dann angefangen, Musik zu machen. Wir haben auch Kindertheaterstücke gemacht und waren auch auf einer Schule in einer Klasse. Und Jule hat dann bei einem Theaterstück, was wir gemacht haben, mitgemacht und zu der Zeit auch bei uns mitgesungen. Wir hatten auch ab und zu mal mit anderen Mädels gesungen, so. Und ja, wir hatten da eine Kassette aufgenommen und die eben mal abgegeben.
Da gab es noch Kassetten für alle Jüngeren, die uns zuhören. Genau. Ja, da wart ihr, glaube ich, 12 Jahre alt zu dieser Zeit. Ja, hatte ich gelesen. Und Kathi Schauer, Julie Beck, ihr habt euch beim Ballett kennengelernt.
Die Kathi kannte Jule vom Ballett, genau. Und ich kannte Jule dann eben, weil sie bei uns beim Theaterstück dann mitgemacht hat. Aber sie ist auch auf die gleiche Schule gegangen wie wir. Sie war nur, ich glaube, ein Jahr jünger als wir. Eins oder?
Also ihr habt euch in der Schule kennengelernt und dann auch zusammen Musik auf Akustikgitarren gemacht.
Genau, wir sind auch in unserer Schule aufgetreten, zum Beispiel, ja.
Und ihr hattet dann auch einen, ich glaube, einen Bandnamen oder so, ne? Die Brothers, wie hießen die nochmal?
Das waren aber nur Kathi und ich. Wir
ach, das waren Kathi und du.
Brothers genannt, genau.
Yeah, genau.
Das war besonders dann habt ihr lustig, dass wir Brothers waren.
Oder? Die Sisters waren dann schon aus.
Ja, das war aber typisch Kathi und ich. Es musste immer irgendwie anders sein.
Ja, und da habt ihr schon die ersten...
Ich lief in der Schule auch immer mit Krawatte um den Hals rum und so.
Wirklich?
Ja.
Dann habt ihr die ersten englischen Texte geschrieben damals.
Genau. Ja, wir waren große Beatles-Fans und haben mit Peter Bursch Gitarre gelernt.
Oh.
Und dann eben auch eigene Sachen geschrieben. Wahrscheinlich auch, damit das einfacher zu spielen ist.
Was kommt eigentlich als erstes, der Text oder die Melodie?
Das fragen immer ganz viele, aber ja. Bei mir ist es, irgendwie kommt das schon zusammen. Also für mich ist der Text immer das Wichtigere, weil ich eben ja über meine Gefühle schreibe oder so ein bisschen wie Tagebuch schreiben oder Dinge, die mich gerade bewegen oder beschäftigen. Aber trotzdem würde ich nie einen Text schreiben ohne eine Melodie. Also ich kann jetzt nicht nur einen Text aufschreiben und mir dann eine Melodie überlegen, sondern ich singe dann einfach los. Ich habe dann Akkorde und dann ja. Kommt irgendwas und das ist dann natürlich, ja, wird das dann oft verändert und bearbeitet und gefeilt und so, aber irgendwie kommt bei mir die Melodie und der Text dann tatsächlich gleichzeitig.
Ja, das kann ja schnell gehen, aber das kann auch mal einige Stunden, Tage oder Wochen dauern, bis man dann den Einfall hat.
Ja, manchmal ist es auch über Jahre. Also manchmal hat man irgendwie was angefangen und das bleibt dann irgendwo liegen und dann setze ich mich nach Jahren dann nochmal dran, weil ich das irgendwie finde und ja.
Es gab damals dieses gemeinsame Theaterstück, über das ihr euch ja alle drei kennengelernt habt und dann seid ihr auch zu dritt aufgetreten auf Gartenfesten, so diesen lokalen Events im Großraum Köln. So ging es ja los bei euch.
Ja, genau.
Und dann gab es die Begegnung mit einem Produzenten, der irgendwie auch euren Vorstellungen entsprach.
Genau, also wir hatten dann eben dieses besagte Kassettentape abgegeben an jemanden, der bei uns Gitarrenseiten verkauft hat und der kannte eben unsere Produzenten und hat denen das, die waren gerade eher auf der Suche nach irgendwas Neuem und die haben sich dann bei uns gemeldet. Frank und Dieter waren das damals.
Was war das für ein Gefühl, als die sich bei euch gemeldet haben? Die liefen wahrscheinlich an. Gab es da denen einen Anruf auf dem Handy oder hat man das persönlich gelöst, geklärt nach dem Motto, ja, wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten?
Ich weiß gar nicht, ob wir da schon ein Handy hatten, ehrlich gesagt. ich glaube, das war Festnetz. die haben uns einfach eingeladen und dann sind wir zu denen gefahren. Und danach, weiß ich noch, gab es dann einen Anruf. Und das war eine andere Künstlerin von denen, die gesagt hat, darf ich bitte anrufen? Und hat sich dann so als Sekretärin gemeldet. Aufgeregt und aber wir waren damals trotzdem, obwohl wir recht jung waren, war uns immer sehr wichtig, dass wir trotzdem alles gut so abklären, dass wir bleiben können. Ist uns nicht immer gelungen, aber also wir haben uns zwar sehr gefreut, aber für uns war auch klar, wir machen das nur, wenn wir unsere Sachen singen können und auch anziehen können, was wir wollen und so. Das haben wir schon von vornherein gesagt.
Ja, und euch war auch wichtig, dass ihr alle Lieder selbst verfasst, alle Texte.
Genau. Das haben die auch direkt erkannt, dass das eben auch das Tolle an uns war, dass wir eben unsere eigenen Sachen machen und.
Ja. Es gab dann irgendwann die ersten Probeaufnahmen, nehme ich an. Für alle, die nicht dabei waren, das sind ja durchweg alle gewesen. Wie war das denn? Also man nimmt Probeaufnahmen auf und hört sich das dann an und stellt fest, oh, klingt gut. Wie geht's dann weiter?
Genau, wir hatten unsere Songs teilweise schon selbst eben aufgenommen, einfach nur mit Gitarre. Und das Material haben die dann bekommen, beziehungsweise haben wir es vielleicht auch nochmal eingesungen. Und dann haben unsere Produzenten halt angefangen, das zu produzieren mit Gitarrenaufnahmen und was man alles eben so macht. Und dann haben wir das angehört, ob uns das gefällt oder ob das in eine andere Richtung gehen sollte. Und genau. Manchmal war das gar nicht so einfach. Ich glaube, die sind manchmal auch an uns verzweifelt.
Ja, ihr wart ja auch noch sehr jung zu dieser Zeit. Ihr müsstet ja eigentlich noch in der Schule gewesen sein.
Ja, genau.
Wann macht man das denn dann nach Ende des Schulunterrichts? Also nachmittags, abends, Wochenende?
Genau.
Da geht ja viel Zeit drauf.
Ja, also Ich glaube, als wir dann richtig die fertige Albumproduktion gemacht haben, haben Katja und ich, wir hatten dann schon das Abi fertig, glaube ich. Mhm. Aber ich weiß noch, unser erster TV-Auftritt, da waren wir mitten, also da waren wir bei Viva und da waren wir mitten in den Abi-Klausuren.
Oh.
Also mein Schnitt ist auf jeden Fall auch ein bisschen schlechter geworden in der Zeit dann. Aber ja, ich habe es ja trotzdem geschafft.
Total. Tolles Timing, ja. Kann man sich nicht aussuchen. Genau. Wie war das denn für eure Eltern? Haben die das von Anfang an unterstützt? Ich kann mir vorstellen, wenn meine Tochter da den Traum lebt, Sängerin zu werden und ja, sie hat eine tolle Stimme und sie ist talentiert, ist man wahrscheinlich ja nicht immer von Anfang an begeistert, wenn dann die Schule so ein bisschen darunter leidet.
Nee, das war eigentlich nie so das Problem bei uns. Mhm. Ich glaube, weil ich auch immer sehr verantwortungsbewusst war und meine Sachen gemacht habe, da hat meine Mama gar nicht so drauf geachtet. Das hat die erst später bei meinen jüngeren Brüdern. Aber für die war das, ich glaube, am Anfang haben die das auch mehr belächelt. Also die haben mich schon unterstützt im Sinne von, du darfst machen, was du willst. Und aber es war schon eher so, dass wenn ich neue Songs geschrieben habe und die dann abends vorspielen wollte, dass die immer dachten, oh, ja gut, das weiß ich noch. Und die immer dachte, Mann, ihr könnt mehr Begeisterung zeigen. Und die fanden das natürlich schön, aber ich meine, meine Mama hatte 4 Kinder, da war das dann halt auch nicht immer so einfach.
Ja, die Familie ist das ehrlichste Publikum.
Ja, das stimmt.
Die sagen genau, was sie davon halten. Das waren ja auch schöne Jahre. Das waren die Anfang der 2000er Jahre. Die erste Single ist im Mai 2001 veröffentlicht worden. 3 Frauen, eine Band. Wie hast du denn die frühen 2000er erlebt, so im Rückblick?
Ich glaube, ganz vieles hat man auch vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war halt... Ich weiß noch, als es am Anfang, als es losging mit Witchcraft war das ja und mit Who Am I, da ging das ja alles noch relativ verhalten zu. Es war natürlich trotzdem aufregend, weil wir eben Fernsehauftritte hatten und eine Single veröffentlicht haben und man konnte das kaufen und so. Aber als dann Just More so sehr erfolgreich war, da ging das wirklich rasant schnell und wir hatten plötzlich einen so vollen Terminkalender und ja, so viele Dinge, die auf einen einströmen, auch gefühlsmäßig, dass man einige Sachen einfach komplett vergessen hat. Also wenn ich manchmal Auftritte sehe oder Bilder sehe oder mir Leute schreiben, ich war da und da, denke ich immer so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kann mich natürlich an ein paar Sachen erinnern, so spezielle Auftritte, wo man irgendwie noch total die Erinnerung dran hat, aber einiges hat man einfach auch total vergessen.
Ja, man ist wahrscheinlich auch irgendwie in einem Tunnel gefangen und funktioniert einfach nur noch.
Genau, und man hat auch irgendwie nicht die Zeit, das alles zu verarbeiten, weil es einfach zu viel ist.
Ja, es ging ja da mit Witchcraft los, hat es auch sofort in die Singlecharts geschafft und dann gelang aber der Durchbruch ja mittels einer Cross-Promotion mit der ARD-Serie Marienhof, die viele Jahre im ersten lief, als Just More mehrere Wochen in dieser Daily Soap der ARD gespielt wurde. Das ist doch eine große Nummer gewesen für euch.
Auf jeden Fall, zumal das auch das Einzige war, was wir hatten. Also kein Radiosender wollte das Lied spielen und wir hatten auch sonst nicht viel. Und irgendwie sind wir auch davon ausgegangen, dass es nicht funktionieren wird mit der Single, weil wir eben nur diese Marienhof-Kooperation hatten. Mhm.
Ja, und nur ist gut, denn die Single hat sofort geschafft. Sie stieg auf Platz 9 in die deutschen Singlecharts ein und die hielt sich dann auch 3 Wochen lang auf Platz 2. Ja. Ärgert man sich da, dass es nicht die 1 wird oder ist man total glücklich, dass man es so weit nach vorne geschafft hat?
Ich glaube, in dem Moment, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Also wir hätten natürlich gern die 1 gehabt, aber trotzdem waren wir total dankbar für die 2 und dass das überhaupt so funktioniert hat, weil wir ja auch vorher mitbekommen haben, bei Who Am I, dass es eben nicht so funktioniert hat und man hat ja auch gemerkt, was das plötzlich alles so mit sich gezogen hat, wo wir plötzlich aufgetreten sind und deshalb waren wir schon sehr dankbar. Wir haben ja auch den Echo gewonnen zum Beispiel. Das war schon toll, aber ja, trotzdem wäre eine 1 eigentlich schöner.
Oder? So im Rückblick betrachtet. Who Am I ist veröffentlicht worden als 2. Single im November 2001. Die hat es leider nicht in die Charts geschafft, aber eben die 1. und dann eben dann auch Just More und hat sich da lange gehalten. Wie viele Male hast du denn den Titel ungefähr live gesungen? Wie oft unter der Dusche, wie oft auf einer Bühne? Zählt man das noch?
Nee, zählen tue ich das auf jeden Fall nicht, zumal ich das ja auch dann selbst in den Jahren, wo ich nicht offiziell aktiv Musik gemacht habe, ja trotzdem gesungen habe, ob das nun auf einer Hochzeit oder Feier oder weiß ich nicht war, mal eben angesungen. Welches Lied war das nochmal? Unter der Dusche habe ich es ehrlich gesagt noch nie gesungen. Ich bin aber auch nicht der Unter-der-Dusche-Sänger.
Okay, da läuft auch keine Musik.
Nee, ich singe vielleicht mal im Badezimmer, aber dann einfach wegen der Akustik da, weil es Spaß macht. Ich kann mal da auch ins Treppenhaus gehen, aber ich bin nicht so, wenn ich dusche, dann dusche ich.
Ja, wo habt ihr denn damals drin, wo habt ihr geprobt? Hattet ihr irgendwie einen Probenraum in eurer Jugend oder wie lief das ab zu der Zeit? Ist euch da was zur Verfügung gestellt worden?
Nee, wir haben uns meistens bei Kathi getroffen. Die hatte das größte Zimmer, die hatte im Dachgeschoss das Zimmer oben.
Ja.
Und meistens haben wir uns bei ihr getroffen. Genau, und wir haben ja nicht verstärkt, also wir haben ja nur mit Akustikgitarre und gesungen. Okay. Das war dann schon in Ordnung.
Für die Nachbarn ein echtes Erlebnis. Gab es ein kostenloses Konzert.
Genau.
Und dann ist irgendwann ein ganz besonderer Mann in dein Leben getreten, nämlich der irische Sänger Ronan Keating. Das musst du uns unbedingt erzählen, wie es dazu kam.
Wie das dazu kam, das hat, glaube ich, unsere Plattenfirma eingetütet, aber wir haben ihn auf jeden Fall bei Top of the Pops getroffen und da wurde es auch besiegelt. Da hat er uns auch die Hand gegeben und da gibt es sogar ein Foto zu. das war toll. Also vor allem, also ich war jetzt kein Ronan Keating Fan, aber diese Tour war der Wahnsinn, weil wir halt wirklich in großen Hallen gespielt haben und man hat ihn ja auch so ein bisschen kennengelernt und er ist wirklich ein fantastischer Sänger. Also das merkt man vor allen Dingen, wenn er sich warm singt und man dann so hört, wie krass laut und kräftig er singen kann, ohne dass da ein Mikrofon dabei ist und so. Ein ganz netter Mensch, wirklich.
Aber hey, ihr wart Support Act auf dessen Europa-Tournee, das musst du auch erstmal hinbekommen. Und Ronan Keating ist nach wie vor ein riesiger Star, hat sich lange gehalten immer noch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Also da kann man schon stolz sich mal auf die Schulter klopfen.
Ja.
Ja, und es gab dann das erste Album, Witchcraft, das ja auch veröffentlicht wurde, Platz 4 der deutschen Albencharts und im September 2002 dann auch die vierte Single. Also es ging Schlag auf Schlag bei euch.
Mhm. Ja.
Ja, und dann gab es irgendwann die erste Nominierung, ich glaube sogar viermal, für den Echo.
Ja. Ich weiß noch, dass wir im Jahr davor auch beim Echo waren und da haben sie noch gefragt, wer wir sind. Da waren wir halt nur als Gäste. Und im Jahr darauf gab es dann das Blitzlichtgewitter und alle wollten uns fotografieren und so. Das war schon ein komisches Gefühl, so den Vergleich zu haben.
Ja, wie hat sich denn der Erfolg auf dich persönlich ausgewirkt, wenn man das erste Mal angesprochen wird? Ich würde gerne mal ein Foto machen. Damals gab es ja noch Autogramme, ja? Jetzt heutzutage wahrscheinlich eher die Selfies. Aber früher hat man ja noch viele CDs unterschrieben und das lief noch ein bisschen anders.
Ja, ich bin eigentlich ganz dankbar dafür, dass es damals noch nicht war. Ich weiß nicht mehr, wie es ganz am Anfang war. Ich denke mir mal, dass man es am Anfang schon irgendwie toll fand und das spannend war, aber es war relativ schnell so, dass ich mich damit nicht so wohl gefühlt habe, wenn ich privat unterwegs war, erkannt zu werden. ist etwas, an das ich mich auch immer noch nicht so gewöhnen kann. keine Ahnung, bin dann immer so ein bisschen überfordert mit der Situation.
Ich glaube, dass du eine sehr bodenständige Persönlichkeit bist, und das warst du sicherlich auch damals schon, die mit diesem Erfolg anders umgegangen ist, wie es wahrscheinlich viele andere tun würden, oder? Also dir war das nie so persönlich wichtig, auf der Straße von jedem Zweiten erkannt zu werden, sondern dir ging es um was anderes, nämlich um die Musik an sich.
Ja, genau. Genau, ja, und das ist auch heute noch so. Also wenn man als Schauspielerin und Sängerin arbeiten könnte, ohne dass man erkannt wird, würde ich das sofort machen. Also ich arbeite ja auch als Sprecherin und da ist das halt, das finde ich wirklich der größte Pluspunkt daran, weil ich werde nie auf meine Stimme angesprochen, ach, du bist doch die Stimme da und daher. Das finde ich ganz schön. Also wenn ich jetzt offizielle Termine habe und ein Konzert gebe und danach erkannt werde und danach Autogramme gebe und für Fans da bin, das, um Gottes Willen, macht mir total viel Spaß. Das finde ich auch schön. Ich bin da auch heute noch im Austausch mit Fans oder mittlerweile fast Freunden von damals, Aber das ist was anderes, weil ich die jetzt ja auch schon kenne.
Ja, und zwar sehr lange.
Jetzt so, genau, aber wenn man jetzt irgendwie privat unterwegs ist und nicht damit rechnet, ist das für mich irgendwie immer ein bisschen unangenehm.
Manchmal ach, ich weiß nicht.
Die Leute einen ja auch total nett an und dann geht das, aber ja.
Also ich finde, wenn man eine tolle Stimme hat, und die hast du, und ich hatte bei mir im Podcast ja auch schon die Synchronsprecherin der Gummibärenbande, oder ich hatte den Ingo Ruff bei mir zu Gast, die Stimme der Deutschen Bahn, und er wird ständig erkannt und vor allem angesprochen auf seine Stimme, da man ihn einfach an jedem Bahnhof in ganz Deutschland hört. Ja, nächster Halt, Hamburg Hauptbahnhof. Ja. Diese Ingo Ruff-Stimme, die ist sehr bekannt, und vom Sehen her würde man ihn nicht erkennen, aber an der Stimme. Und das ist schon ein Kompliment, sagt er. Also er fühlt sich da immer sehr geehrt, und da sind viele lustige Anekdoten entstanden. Und was viele ja bei euch nicht wissen, bei dir wissen, dass ihr 2004 auch beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest angetreten seid. Und ihr habt sogar einen guten Platz belegt. Und es gab einen sehr bekannten Teilnehmer, der später auch ganz gut geschafft hat im Finale.
Ja.
Da seid ihr dann vorgeschlagen worden von eurem Management, von eurem Label? Oder war das etwas, was euch auch persönlich wichtig war, da teilzunehmen?
Nee, das war zu dem Zeitpunkt einfach nur so eine Neuerung. Das war, glaube ich, auch über Viva und eben, was war es denn?
ProSieben? Silent Tears müsste die Single gewesen sein.
Ja, genau.
Genau. Und ihr habt den vierten Platz belegt. Das finde ich schon mal gut, beachtenswert.
Auf jeden Fall.
Genau, aber es gab dann Max Mutzke, der hat es dann leider eben auch noch mit reingeschafft. Leider meine ich jetzt nicht so, ist ein toller Sänger.
Nein, leider
und Künstler.
Im Sinne von, dann hätte man sich eigentlich
für euch
diesen Contest sparen können, glaube
genau.
ich, weil allen klar war, dass er das gewinnen wird. Ja,
ja,
ich fand
kann mich noch erinnern.
Das war toll, aber man hätte sich das wirklich sparen können.
Naja, sparen weiß ich nicht. Es ist schon eine tolle Erfahrung für euch sicher nicht gewesen, aber Max Mutzke überragender
Künstler. Nein, aber du weißt, wie ich
Künstler.
Das meine. Es war klar,
ja,
dass er das werden würde. So, das meine ich.
Ja, klar. Er wurde ja auch gepusht und hat ja dann auch den achten Platz in Istanbul belegt. Stefan Raab und Co. Ne? Also es ist klar gewesen irgendwie.
Es war
aber
ein schönes
dennoch.
Lied einfach, finde ich.
Ja, ja. Gibt es, bevor wir gleich vielleicht so ein bisschen in die Gegenwart schauen und auch die Zeit danach, gibt es eine besondere Erinnerung aus der Wonderwall-Zeit, die du nie vergessen wirst? Etwas, was wirklich in deinem Gedächtnis geblieben ist?
Ich glaube, das sind mehrere Sachen. Also ich weiß zum Beispiel noch genau so dieses Gefühl, wenn man auf einer Bühne steht, gerade bei so Festivals, wenn es so unfassbar viele Menschen sind, dass man das Ende gar nicht sehen kann. Das fand ich immer sehr beeindruckend. Und klar auch, dass wir den Echo gewonnen haben, das war auch so eine Erinnerung, die krass war. Ja, viele Dinge. Wir waren ja auch zum Beispiel, haben wir die Colorline Arena in Hamburg eröffnet, als sie so neu gemacht wurde oder den Namen bekommen hat. Und da haben wir auch vor Phil Collins gespielt und so. Da habe ich Muhammad Ali die Hand gegeben. Das weiß ich noch. Damals
toll.
Wusste ich nicht, wer das ist. Später habe ich dann irgendwann selber boxen und du dann so, ja, mein Manager, weißt du, wem du da die Hand gegeben hast? Ich so, nee.
Aber er wusste bestimmt, wer du bist.
Ja, und jetzt habe ich aber ein Poster von ihm im Keller hängen.
Oh, schön.
Witzigerweise.
Ja, das sind besondere Erinnerung gewesen an eine besondere Zeit, aber wann und warum hast du denn für dich gespürt, es ist Zeit, musikalisch neue Wege zu gehen?
Also, wie ich ja schon am Anfang erzählt habe, dass ich schon als Kind wusste, dass ich Schauspielerin werden will, und das Singen war natürlich auch immer dabei, aber war für mich so der Punkt, es lief dann, also die Jule ist ja ausgestiegen, es lief dann auch nicht mehr so richtig gut, also wir hätten natürlich weitermachen können, aber ich habe gemerkt, so jetzt ist der Zeitpunkt, in dem ich mich entscheiden muss, ob ich nochmal den Schauspielweg einschlagen will oder nicht, und gedacht, ich muss das einfach machen, sonst bereue ich das irgendwann, wenn ich älter bin. Und genau, war dann auf einer Schauspielschule und deshalb gab es da das Ende sozusagen.
Genau, das war von 2005 bis 2009. Da hast du ein Schauspielstudium an der Schule des Theaters der Keller in Köln absolviert.
Genau.
Und warst dann in verschiedenen, du hast dann verschiedene Auftritte absolviert im Kölner Theater der Keller. Da warst du unter anderem in 4 Singles und Pastewka zu sehen. Das heißt, auch Bastian Pastewka ist dir nicht fremd.
Ja, genau. Also das war dann im Fernsehen, ne? Also nicht auf der Bühne.
Genau, auf der Bühne warst du und auch im Fernsehen, aber mit Bastian Pastewka.
Genau.
Und du hast die Rolle der Sabine Biene Kern in der RTL-Soap Unter uns gespielt.
Genau.
Also das hat sich dann alles so ein bisschen auch wirklich in die schauspielerische Ecke, Richtung verlagert.
Genau. Und selbst später dann, also als ich eben, habe ja zwei Kinder bekommen, selbst in der Zeit konnte ich das nutzen und als Sprecherin arbeiten, beziehungsweise mache das auch heute noch. Genau.
Ja, und dadurch, dass du in Köln lebst, RTL unter uns, wird auch in Köln aufgezeichnet, produziert, war das vom Anfahrtsweg nicht so weit.
Ja, ich wäre aber auch weitergefahren, aber das war natürlich schon sehr schön, dass ich nicht umziehen musste.
Ja, und was hat dich dazu bewegt, wieder eigene Musik zu machen später, und zwar unter dem Namen Ela Paul?
Also ich habe eigentlich die ganze Zeit immer für mich Musik gemacht, aber ich habe gemerkt, dass egal mit wem ich gesprochen habe, ganz schnell immer es so hieß, ja, am besten bringen wir dann erstmal nochmal Just More raus und dann suchen wir noch andere Sängerinnen dazu oder keine Ahnung. Und ich habe immer gedacht, ja, aber ich will ja Musik machen, nicht um dem Erfolg hinterher zu laufen, sondern weil ich Musik machen will. Und ja, ich meine, es war auch eine längere Geschichte, bis ich dann auf Deutsch gekommen bin, weil ich jetzt auch Deutsch singe. Aber das war, glaube ich, so der Zeitpunkt, an dem ich selber für mich auch gemerkt habe, wo ich so aufgeatmet habe, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich auch Deutsch singe, dann kann keiner mehr sagen, so, das nennen wir jetzt Wonderwall und dann bringen wir Just More raus. Jetzt habe ich tatsächlich Just More auf Deutsch gesungen, aber das ist wieder was anderes gewesen. Das habe ich halt bei jemand anderem gesehen. Bei TikTok habe ich es, glaube ich, gesehen, bei Steffen Fromberger, der hat das auf Deutsch gesungen und das hat mich selber so berührt, dass ich es auf Deutsch gemacht habe. Aber ich habe es ja nicht gemacht, um damit erfolgreich zu sein, sondern ne, weil ich das auch so schön fand. Und ich glaube, das ist für mich das Entscheidende und das Wichtige, dass ich die Musik mache und wenn ich damit Erfolg habe, dann ist das natürlich total toll, weil ich das dann auch so überhaupt finanzieren kann. Ne? Das ist ja natürlich, auch gar nicht so günstig heutzutage alles. Aber für mich ist wichtig, dass die Musik erstmal die Basis ist. Dass ich die Musik mache, der Musik wegen und nicht um Erfolg zu haben.
Ja, und deutsche Texte können sehr berührend sein. Also wenn man sich große Künstler wie Sarah Connor anschaut, die ja auch zu Beginn ihrer Karriere, ich glaube, ausschließlich auf Englisch, englische Texte gesungen hat und dann irgendwann in die deutsche Sprache eingestiegen ist und damit ja wirklich nochmal ganz neue Akzente setzt. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen deinem damaligen und deinem heutigen künstlerischen Ich, oder? Vor allem die Sprache der Texte, eben vom Englischen ins Deutsche gewechselt zu sein.
Ja. Ja, glaube ich schon. Und also klar, natürlich auch, dass ich selber älter geworden bin. Das spürt man, glaube ich, in meinen Texten. Auch wenn ich früher schon sehr nachdenklich war, ist das nochmal was anderes, wenn man einfach die Lebenserfahrung hat. Genau, das würde ich so sagen. Aber musikalisch finde ich persönlich, man kann auch gar nicht immer so objektiv beschreiben, aber ich finde, musikalisch klingt es gar nicht so anders wie Wonderwall. Weil ja, der Sound war ja nun mal auch, das waren wir eben, meine Stimme ist ja auch die gleiche. Aber genau, es ist einfach jetzt alleine und auf Deutsch.
Wenn du für einen Tag in den Körper einer anderen Künstlerin, eines anderen Künstlers schlüpfen dürftest, wer wäre das und warum?
Puh, gar nicht so einfach. Muss ich?
Du musst also nicht, aber es wäre schön, wenn du dich so ein bisschen hineinversetzt.
So, wenn ich müsste, dann würde ich mir auf jeden Fall einen Mann aussuchen, alleine für die Erfahrung, mal ein Mann gewesen zu sein.
Und fühlt sich gut an, kann ich dir bestätigen.
Ja. Glaube ich. Und vielleicht Ed Sheeran.
Ah,
ich find's mega, so die Vorstellung, alleine mit der Gitarre so ganze Stadien zu unterhalten.
Ja.
Aber wenn ich es mir wirklich aussuchen dürfte, dann glaube ich, wäre ich lieber mal einen Tag mein Hund. Ich glaube, der hat das entspanntere Leben.
Aber der singt nicht. Der ist dann eher so gechillt am Boden und beim Gassi gehen mit dir unterwegs.
Genau.
Okay. Aber hast du denn musikalische Vorbilder? Gibt es irgendwie den einen Star, den du unbedingt nicht treffen möchtest, aber den du, wo du sagst, Mensch, das ist der Künstler mit der besten Stimme, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann?
Nee.
Hast du nicht?
Nee, also es gibt, ich bin auch, wie soll ich das sagen? Ich bin zum Beispiel auch jemand, der gerne Radio hört und gar nicht so speziell sich immer raussucht. Also ich höre auch Musik mal speziell und gezielt, aber kann das auch gar nicht den ganzen Tag machen, weil mir das immer zu viel Input ist. und finde einige Künstler ganz toll und bin dann vielleicht auch Fan. Mhm. Aber mein Musik machen ist für mich sowas ganz anderes. Das würde ich gar nie mit irgendwas vergleichen wollen. Und deshalb erstrebe ich auch nicht irgendwas oder will irgendetwas nacheifern oder würde mir wünschen, so soll das mal sein. Sondern das, was ich mache, funktioniert auch nur für mich. Hm. Wenn ich meine Songs schreibe und singe, würde das auch funktionieren. Habe ich ja auch jetzt jahrelang gemacht.
Ja, ja, deine Songs heute wirken sehr persönlich. Arbeitet man einiges aus seinem Leben auf? Was ist dir beim Schreiben besonders wichtig?
Ja, das war für mich damals schon so, dass das einfach wie Tagebuchschreiben ist. Sachen, die mich gerade sehr beschäftigen oder manchmal auch in einem Moment, wo einem was passiert, wo irgendwas passiert ist, wo man traurig ist oder sich über etwas besonders freut, dann muss ich das einfach aufschreiben. Dann setze ich mich ans Klavier oder an die Gitarre und muss das irgendwie direkt verarbeiten. Und das ist auch so schön, weil das eben auch diese Lieder dann auch diese Erinnerungen so konservieren. Und ja, ich das dann damit später immer verbinde.
Gibt es denn da Themen, die dir so sehr am Herzen liegen, dass du sie immer wieder aufgreifst?
Ja, ich glaube, wenn ich mir selber so anhöre, was ich in letzter Zeit geschrieben habe, sind zwar natürlich auch unterschiedliche Themen, aber was immer wieder auftaucht, ist dieses Gefühl, dankbar für das zu sein, das Leben zu genießen, achtsam zu sein und genau, aufblicken und nicht nur aufs Handy schauen.
Genau, ja, das hört sich sehr gesund an.
Also,
ja, natürlich.
Das Leben zu genießen, das ist so, glaube ich, das Wichtigste in meinen Songs.
Das Leben genießen, das kann nur nicht jeder. Da geht jeder anders damit um. Und ich denke, man braucht das eine Ziel vor Augen, das nicht unbedingt Erfolg sein muss im Leben, sondern glücklich zu sein. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wann ist man glücklich? Was gehört dazu? Wie fühlt es sich denn für dich an, als Solokünstlerin ganz alleine auf einer Bühne zu stehen, ohne Band im Rücken? Das ist ja bestimmt ein anderes Feeling.
Eigentlich ganz gut. Ich glaube, eigentlich ganz gut. Wenn ich etwas vermisse, dann ist es eher die Gesellschaft beim Reisen und beim Warten auf einen Auftritt und so. Da vermisse ich dann eher die Bandkollegin. So.
Ja.
Aber auf der Bühne ist das irgendwie, da bin ich bei mir, da bin ich bei meinen Songs, da bin ich beim Publikum. Da merke ich das gar nicht so sehr.
Mhm. Liebe Ela, gibt es irgendein Ritual oder einen Ort, der dir beim Schreiben oder auch beim Singen besonders hilft?
Meine Hunderunde.
Oh, beim Gassi gehen.
Ja. Genau, ja. Ich habe einen Schokolabi und der ist jetzt 10 und
schön.
Das ist so einfach ganz normal für mich, jeden Tag mit dem in den Wald zu gehen. Und das ist auch so die Zeit am Tag, wo ich am meisten Ruhe habe, wenn ich nicht gerade mit ganz vielen anderen Hundebesitzern quatsche. Aber auch das ist mal schön. Man lernt ja ganz unterschiedliche Leute kennen, die man sonst, glaube ich, mit denen man sonst nie Kontakt hätte.
Ja.
Aber das ist meistens die Zeit, wo ich dann tatsächlich mein Handy auch in der Hand habe mit Sprachaufnahmen und meine Songs, Songideen einsinge. Klingt ganz gruselig, die darf nie einer entdecken.
Schade, würde ich gerne mal reinhören.
Ja, wahrscheinlich fändst du das gar nicht so gruselig wie ich.
Nee, überhaupt nicht. Ja, man ist ja auch immer sehr selbstkritisch. Aber zum Thema Hunde vielleicht noch ganz kurz. Ich hatte auch bei mir im Podcast eine Hundetrainerin, Carola Schulze. Und die hat mir mal erzählt, dass Vierbeiner, vor allem Hunde, die ehrlichsten Menschen sind. Und das dauert ein bisschen, aber sie hat schon recht, ja. Also ein Hund ist der treueste Wegbegleiter in deinem Leben. Der wird dich nie enttäuschen. Und er hört sich auch als erstes deine neuen Ideen an und deine neuen Songs.
Ja.
Ja.
Das interessiert ihn herzlich wenig.
Ja, vielleicht auch ganz gut. Ich meine, er ist dann ganz gechillt und glücklich unterwegs, wo wir wieder beim Thema sind, was gehört zu einem glücklichen Leben, ja? Für den Hund ist es schön, mit dir einfach Zeit zu verbringen.
Ja.
Und das zählt ja auch.
Ja.
Ja. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, was du tust, wenn dir mal gar nichts einfällt, wie du mit so kreativen Blockaden umgehst. Ich gehe mal davon aus, dass du dann zur Gassi-Hunde-Runde greifst und im Grün unterwegs bist.
Ich kann nur sagen, dass ich ziemlich lange eine Blockade wirklich hatte. Da hat dann aber auch gar nichts geholfen. Da hat dann tatsächlich erst so richtig geholfen, dieses Loslassen von den Erwartungen und den Druck von außen. Aber klar, ich meine, ich gehe ja eh meine Hunderunde. Also ich würde meinem 10-jährigen Hund nicht zumuten. So, wir müssen jetzt aber nochmal raus.
Oder ich habe die nächsten 3 Wochen keine Zeit. Wir können leider jetzt gar nicht vor die Tür.
Ja, nee, das geht natürlich auch nicht. Aber ja, ich glaube, das Entscheidende ist eben dann einfach mal loszulassen und darauf zu vertrauen, dass es schon von alleine wiederkommen wird.
Ja, so ist es ja oft auch, ja. Wenn man an sich glaubt und etwas entspannter damit umgeht. Jetzt bist du seit einiger Zeit sehr aktiv bei TikTok. Ich folge dir natürlich und schaue mir das immer sehr interessiert an. Du machst da coole Videos, kurze Videos, du beantwortest Fragen deiner Fans, aber du gehst vor allem auch so ein bisschen ein auf die Zeit damals, erzählst sehr, sehr schöne Anekdoten. Was sind denn so die Rückmeldungen der Leute, die dir zusehen? Macht das großen Spaß? Kommt dann auch oft mal so dieses, früher war alles besser, oder kommen auch Themenvorschläge von den Leuten? Warum TikTok? Wie bist du dazu gekommen?
Ich bin gar nicht nur auf TikTok. Also es war so, dass ich für mich jetzt, also ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe eben versucht, wieder anzufangen, Musik zu machen, und habe versucht, mir ein Team aufzubauen, und habe dann gemerkt, oh okay, heutzutage funktioniert das einfach nicht mehr so. Weil ob es nun ein Management ist oder eine Booking-Agentur oder Produzenten oder wie auch immer, alle sagen, ja nee, ich will jetzt erstmal sehen, wie funktionierst du denn auf Social Media? Und ich so, okay, alles klar, läuft heutzutage eben anders, und habe dann gedacht, okay, ich fange jetzt einfach selber an. Ich mache jetzt einfach selber was, die Sachen, wozu ich Lust habe, und bin tatsächlich auf allen Plattformen unterwegs. Also nicht nur bei TikTok, bei Instagram, Facebook und auch bei YouTube. Funktioniert alles unterschiedlich, ist mir aber auch gänzlich egal, ich mache das ja eh.
Ja.
Und hatte zum Beispiel, ich habe so ein Format, das heißt Wig Wednesday, da habe ich immer eine Perücke an und beantworte heikle Fragen. Das hat überhaupt nicht funktioniert am Anfang, und ich habe gesagt, das ist mir egal, ich finde das gut, ich mache das weiter.
Ja, dir muss es ja auch Spaß machen.
Funktioniert das auch.
Ja, es braucht alles ein bisschen Zeit.
Es braucht alles Zeit. Ja. Genau, und ja, es macht mir einfach total viel Spaß auch. Klar mache ich das natürlich auch, um eben meine neuen Songs vorzustellen, und will ja auch irgendwann was veröffentlichen. Aber dachte ich, gehe jetzt erstmal den Weg, dass ich überhaupt wieder mal loslege, und genau.
Ja, du hast erzählt, auf allen Kanälen, ich bin schon kurz erschrocken, da ich mir dachte, mein Gott, hoffentlich nicht bei OnlyFans. Nee. Denn es gibt ja einige Künstler, die dann auch dort ein bisschen Geld verdienen und sich ein bisschen zeigen von der anderen Seite, die man vielleicht erwartet.
Das möchte doch keiner sehen bei mir.
Na, wer weiß, gibt ja für alles Abnehmer.
Nein,
also.
Gottes Willen, also nein. Nein.
Okay, ich will dich nicht auf falsche Gedanken bringen.
Nein, das wird es nie geben.
was dürfen wir denn als nächstes von dir erwarten? Musikalisch oder vielleicht auch was ganz anderes? Hast du irgendwas in Planung, was demnächst ansteht?
Also ich mache auf jeden Fall weiter meine deutsche Musik, meine deutschen Songs, und plane und hoffe, dass ich bald auch kleine Konzerte spielen kann. Genau, das zuerst mal. Und ja, was das Schauspiel angeht, das ist ja immer so ein bisschen eine Überraschungstüte. Da weiß man ja nicht, was kommen kann.
Ja.
Manchmal geht das ganz schnell und manchmal kommt gar nichts. So, genau.
Ja, die Zeiten sind auch nicht einfach.
Ja, und bin aber auch einfach eben, meine Kinder sind 4 und 7, ist auch immer noch ein sehr großer Teil in meinem Alltag, einfach, dass ich nur Mama bin. Ne? Also,
ja, eine,
das bleibt ja auch.
Eine Kollegin von mir hat Zwillinge, und die Zwillinge werden jetzt eingeschult, und mit ihr hatte ich heute Morgen erst gesprochen. Sie meinte, boah, das ist schon alles wirklich fordernd, und jetzt nochmal eine halbe Stunde morgens früher aufstehen, denn jetzt muss ich auch noch für die Schule hier die Schrippen machen und alles vorbereiten. In der Kita, da hast du 20 Euro im Monat gezahlt, und dann wurde sich um alles gekümmert, also halb humorvoll gemeint natürlich. Und das ist schon Fulltime-Job auch, Kids zu haben, und sich dann natürlich, muss ja alles irgendwie funktionieren. Das ist wie so eine kleine Firma von morgens bis abends.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja,
ich meine, es gibt auch Kitas, wo du das Brot schon schmieren musst, aber das ist, glaube ich, das Kleinste. Da wird jetzt jeder Mama lachen und denken, ja, das Brot schmieren, das kriege ich noch hin.
Ja, im besten Falle ja. Gut, wir sind schon fast am Ende unserer heutigen Folge, aber ich möchte dir noch eine Frage stellen, nämlich, wenn du dir vorstellen könntest, du könntest deinem jüngeren Ich, also Ela Paul vor, sagen wir mal 20 Jahren in der Wonderwall-Zeit, einen Rat heute mit auf den Weg geben, was würdest du ihr sagen?
Wow, gar nicht so einfach. Ich glaube, ich würde ihr sagen, dass man sich manchmal mehr Zeit nehmen darf. Mehr Zeit für sich selber, aber auch für Entscheidungen. Selbst wenn andere sagen, das muss jetzt ganz schnell entschieden werden, dass man sagt, stopp, ich entscheide in Ruhe. Ich glaube, das wäre was ich mir sagen würde.
Das sind sehr schöne Schlussworte. Liebe Ela, herzlichen Dank für dieses sehr persönliche Gespräch. Ich habe einiges mitgenommen, vor allem über das Loslassen von alten Etiketten und auch die Kraft des Neuanfangs und warum auch leise Töne manchmal lauter sind als jeder Chart-Hit. Ja, da kannst du sehr stolz sein und wir wünschen dir für die Zukunft von Herzen alles erdenklich Gute. Freuen uns auf das, was wir zukünftig auch musikalisch von dir hören oder auch sehen. Und danke dir, dass du mein Gast warst.
Ja, danke schön, sehr gerne.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.